Ihr kennt alle,
die den Begriff Schmiere stehen, oder? Kennt ihr nicht? Wo kommt der her? Achso, ich mach mal hier noch an, damit, wenn ich weg rumlaufe, ihr auch noch was hört. Keiner eine Idee, wo das herkommt? Das kommt aus dem Jiddischen. Und zwar, Schamar ist auf Hebräisch behüten, bewahren, bewachen. Und der Schomer Israel ist demnach der Hüter Israels. Und es gibt einen Psalm, da kommt das Wort hüten 6-mal vor. Witzig ist, ich habe gleich in der deutschen Übersetzung 7-mal. Also irgendeins davon kann nicht stimmen. Egal. Im Hebräischen ist es 6-mal, kommt Schamar entweder als Partizip, also der Hüter, oder das Verb, also wirklich hüten, vor. Welcher könnte das sein? Was meint ihr? Ach, der Fritz hat es doch schon verraten. Genau, 121. Kein Problem, alles gut. Ja, um den soll es heute gehen. Und natürlich, wenn in einem relativ kurzen Psalm, also im Vergleich zu 119 ist der ja nun wirklich extrem kurz, wenn in einem relativ kurzen Psalm so ein Wort 6 oder 7-mal vorkommt, dann muss das ja schon ein Themenschwerpunkt sein. Also sonst hat man was falsch gemacht bei der Auslegung. Beim Durchdenken, das spielt eine ganz große Rolle. Ich habe jetzt hier die Elberfelder Übersetzung. Viele von uns können weite Teile davon wahrscheinlich nach Luther auswendig. Ich verlese mich dann auch manchmal, weil ich dann plötzlich auswendig weitermache und dann natürlich nach der Übersetzung, die ich auswendig kann. Also wenn euch das mal auffällt, passiert mir öfters, dass ich dann beim Lesen plötzlich auswendig weitermache und dann nicht mehr das, was da steht, sondern das, was ich im Kopf habe, kommt. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Der Beter, der steht vor einer Herausforderung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gepilgert ist. Auf jeden Fall, der Klaus ist gerne in den Bergen unterwegs. Das habe ich ja jetzt auch schon mal mitgekriegt. Und das kann herausfordernd sein, schon von der Landschaft, von allem her. Also wenn man die Strecke von Tel Aviv nach Jerusalem heute mit dem Bus fährt, dann stehen da links und rechts noch Wracks von Panzern aus dem Krieg. Und es gibt eine bekannte Geschichte der Bibel, die auch ein bisschen was über diese Gefährlichkeit dieser Berge aussagt. Hat jemand eine Idee, welche? Der barmherzige Samariter, der unter die Räuber gerät. Ja, auf dem Weg von entweder Jerusalem nach Jericho oder andersrum. Ich weiß es gerade nicht genau, wie rum der unterwegs war. Auf jeden Fall in diesen Bergen. Also das Ganze war nicht ungefährlich. Und jetzt war es aber so, dass jeder jüdische Mann 3-mal im Jahr diese Reise machen sollte. Jeder jüdische Mann sollte 3-mal im Jahr zum Heiligtum kommen. Erst Stiftshütte, dann Tempel. Und das war natürlich eine Herausforderung, denn die Autobahnen waren also noch nicht so gebaut. Auch die Straße von Tel Aviv nach Jerusalem war noch nicht so gut ausgebaut wie heute. Und man war zu Fuß unterwegs, die Reichen, die hatten vielleicht einen Esel, die ganz Reichen vielleicht ein Pferd, aber wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten ist man halt gelaufen. Und das in diesen nicht ganz ungefährlichen Bergen. Und deswegen dieser erste Satz, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Ja, das war so nicht die Begeisterung eines Wanderers, der sich jetzt drauf freut auf eine schöne Bergtour, sondern eigentlich schon die Sorge eines Pilgers, wie wird das werden? Und man war ja nicht alleine unterwegs, man hatte ja noch die Tiere dabei, die man opfern wollte, man hatte vielleicht auch ein bisschen Geld dabei, das man für die Woche braucht, denn man sollte ja für eine Woche nach Jerusalem kommen. Das war schon eine echte Herausforderung, ja, vor allen Dingen, ja, also einmal um Passa. Das Passa war das erste, das Wochenfest das zweite, das Laubhüttenfest das dritte, drei Feste über das Jahr verteilt. Das war schon, und jedes Mal für eine Woche, das war schon herausfordernd. Und der Beter fragt sich also, wo kriege ich Hilfe her? Ja, und diese Frage, die ist nicht rhetorisch, die ist ganz realistisch. Und das ist ja schon der erste Punkt. Ich glaube, wir stehen alle manchmal vor solchen Bergen. Ja, das sind vielleicht heute nicht mehr die judäischen Berge für uns, jetzt auch nicht der Wartberg oder sowas, sondern Herausforderungen, wo wir sagen, okay, das hat es jetzt wirklich in sich. Das ist gefährlich. Das ist eigentlich eine Herausforderung, wo ich mich frage, schaffe ich das überhaupt aus eigener Kraft? Ist es für mich eigentlich machbar? Und dann die Frage, woher kommt mir Hilfe? Woher kriege ich diese Hilfe? Fritz hat das eben gesagt, dieses auf das Vertrauen zurückgeworfen sein, Vertrauen auf Gott. Und Vertrauen brauche ich ja eigentlich dann, wenn ich keine Sicherheit habe, oder? Wie geht's euch? Ja, also wenn ich Sicherheit habe, dann muss ich eigentlich nicht vertrauen, ja, dann bin ich meiner Sache ja sicher. Vertrauen wird dann herausgefordert, wenn ich nicht kontrollieren kann, wenn ich keine Garantie habe, dann ist die Frage, vertraue ich dem anderen, ja, so auch schon im Zwischenmenschlichen, vertraue ich dem anderen oder vertraue ich ihm nicht? Wenn ich Garantien habe, wenn ich alles im Griff habe, wenn ich selber die Kontrolle habe, brauche ich kein Vertrauen. Dann ist ja alles sicher. Vertrauen muss ich gerade dann, wenn ich keine Garantie und keine Sicherheit habe. Und das war bei dieser Pilgerreise so und das ist auch in unserem Leben ganz oft so. Meine Hilfe kommt von Yahweh, von dem Herrn. Auch wenn ihr kein Hebräisch lesen könnt, die vier Buchstaben habt ihr bestimmt schon irgendwo gesehen. Ja, J-H-W-H, also von hier gelesen, J-H-W-H, geht ja andersrum. Und dieser Name, meine Hilfe kommt von Yahweh, von dem Bundesgott, von dem Gott, der mit Israel seinen Bund geschlossen hat. Und dieser Gott ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Bei einer anderen Andacht jetzt diese Woche, da ging es eben auch darum, dass durch Jesus alles gemacht ist im Lehrtext, dass Gott der Schöpfer ist in der Losung. Und da habe ich mich gefragt, was heißt das eigentlich für mich, dass der Gott, mit dem ich unterwegs bin, Himmel und Erde gemacht hat? Da hatte ich die Predigt heute gar nicht im Blick, dass das da auch drin steht, als ich mich das gefragt habe. Jetzt würde ich gerne mal, was heißt das für euch, was heißt das für uns? Dass wir einen Gott haben, der Himmel und Erde gemacht hat. Der, ja, bei Jesus wird dann nochmal gesagt, es ist nichts geworden, was nicht durch ihn geworden wäre. Also alles, was wir kennen, ist durch Jesus geworden. Und ja, hier steht es eben auch. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Von dem kommt meine Hilfe. Und für mich, meine Antwort auf die Frage ist einmal, auf den kann ich mich verlassen. Der will mir helfen und der kann mir helfen. Ja, also ich helfe auch gerne anderen, aber manchmal kann ich nicht. Ja, manchmal komme ich an meine Grenzen, wo es einfach nicht mehr geht. Na, Fritz hat ja eben auch sowas angedeutet. Da möchte man jemandem wieder neue Hoffnung geben und Glaubensstärke zusprechen und geben. Es geht aber einfach nicht. Ist nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber der Himmel und Erde gemacht hat, der kann. Und das ist für mich da erstmal so ein ganz, ganz starker Punkt. Und das Zweite ist, alles, was mich bedroht oder bedrohen kann, das hat er gemacht. Und das hat er im Griff. Also das ist für mich, woher kommt meine Hilfe? Von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der wirklich alles in seiner Hand hat. Und dann kommt hier zum ersten Mal an dieser Stelle und dann ja, wie gesagt, noch fünf weitere Male der Hüter. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Hat man sie mal erzählt, den Spruch hat dann mal eine Pfarrerin jemandem auf einer Karte ins Krankenhaus gebracht und der war halt gerade umgeknickt und hat das Fußgelenk gebrochen. Das ist dann die Frage, was heißt denn so ein Satz dann in dieser Situation? Der fand das also in dem Moment gar nicht witzig. Das war die Pfarrerin. Ja, vielleicht das andere Bein. Nee, aber was dem, für den das jetzt hieß, weiß ich nicht. Ich kenne den Menschen auch nicht. Die Pfarrerin hat es uns selber erzählt, dass sie da mal reingerattert ist. Sie wussten nur, der liegt im Krankenhaus und wusste nicht genau warum und hat dann die Karte rausgesucht und passte dann genau. Aber trotzdem ist ja die Frage, was heißt das? Wir wissen ja, dass Gott uns nicht vor jedem Missgeschick bewahrt. Aber was heißt es dann ganz konkret? Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Gott uns dafür sorgt, dass wir auf Kurs bleiben, wenn wir ihm vertrauen. Ja, das ist ja immer der Hüter, ist das eine. Bleiben wir mal beim Schmiere stehen, wo das Wort heute noch vorkommt bei uns im Sprachgebrauch. Wenn der Schmiere steht, dann ruft, Achtung, los, raus hier. Und die anderen sind aber gierig und wollen noch mehr einpacken, dann werden sie halt erwischt. Nur wenn sie dem, der Schmiere steht, vertrauen und wenn der Feuer schreit, dann auch wirklich loslaufen, haben sie eine Chance. Und das ist mit dem Hüter Israels natürlich nicht viel anders. Wenn der uns warnt und wir aber nicht hören, dann sind wir irgendwo auch selber schuld. Ja, das ist das eine, wo es manchmal einfach trotzdem passiert. Und das andere ist, dass Gott manchmal zulässt, dass ich mir das Fußgelenk verknackse, damit mir nicht was viel, viel Schlimmeres passiert. Ja? Hat auch von Israel, vom AMZI, Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel, ein Werk, das also aus Krishona hervorgegangen ist. Und da war einer in Jerusalem unterwegs, ein Mitarbeiter, und er sollte an dem Tag zurückfliegen und mit Bus zum Flughafen fahren. Und er hat verschlafen. Der Wecker hat einfach nicht geklingelt, er verschläft und rennt hinter dem Bus her, hat vielleicht noch gebetet, Herr, hilf, dass ich den Bus noch kriege. Der Herr hat dafür gesorgt, dass er den Bus nicht kriegt. Er ist nämlich 200 Meter später in die Luft geflogen. Keine Überlebenden. Klar hätte Gott auch verhindern können, dass der Bus in die Luft fliegt. Also da fragt man sich dann, warum. Er hat jetzt den einen gerettet, ja, indem er ihn hat verschlafen lassen. Warum nicht alle? Auf die Frage habe ich keine Antwort. Jedenfalls keine allgemeingültige. Vielleicht können wir manchmal in dieser einen oder anderen Situation eine Antwort finden, aber sicher keine allgemeingültige. Ja, also manchmal lässt Gott zu, in dem Fall, dass derjenige verschläft, um ihm das Leben zu retten. Und manchmal, das weiß ich ja von einem anderen Mann, der selber gesagt hat, übrigens auch beim gebrochenen Fußgelenk, ja, da hat Gott mich einfach aus dem Verkehr gezogen, damit ich mal zur Ruhe komme, damit ich überhaupt meine Zeit der Stille habe. Und dann wird über diesen Hüter auch noch was gesagt, er schläft nicht. Und er ist hier einmal dein Hüter, und dann der Hüter Israels. Also das muss man ja sehen, das ist ja zunächst mal für Leute geschrieben, die zu Israel gehören. Also einmal für den Einzelnen und einmal für das ganze Volk. Ja, er ist dein Hüter, er ist aber auch der Hüter der Gemeinde. Für das Ganze, er ist beides. Und dieser Hüter, der schläft und schlummert nicht. Der braucht tatsächlich keine Ruhephasen. Wir brauchen immer unsere Ruhephasen. Wir haben eben für den Markus gebetet, dass er die kriegt. Denn ich glaube, das kennt jeder von uns. Also wenn man dauerhaft keine Ruhephasen hat, dann ist man irgendwann fertig. Der eine kann mehr leisten, der andere weniger. Das ist okay. Aber auch der, der noch so leistungsfähig ist, irgendwann ist auch der am Ende und braucht seine Ruhephase. Und bei dem Hüter Israels ist das eben anders. Der ist immer auf dem Posten. Und dann ist das hier nochmal das Bild, Tag und Nacht, der ist wie der Schatten über deiner Hand. Ja, also etwas, was Schatten auf meine Hand wirft, muss ziemlich nah sein. Vor allen Dingen, wenn die Sonne hoch steht und die Schatten kurz sind, da muss der Schatten auf meine Hand wirft, eigentlich schon fast über mir sein. Ja, selbst hier kennen wir das mittags um 12, Israel ist deutlich südlicher, ist also nochmal näher am Äquator, da sind die Schatten noch kürzer. Da ist mittags fast kein Schatten mehr vorhanden, nur noch genau unter einem. und der Hüter. Also so nah ist mir Gott. Und er sorgt dafür, dass mich, das ist natürlich das Interessante, dass die Sonne mich tagsüber nicht sticht. Ja, das kennen wir wohl. Also da ist das Bild ja hier, jemand, der also vor Sonnenbrand geschützt wird. Aber nachts der Mond, ich denke, das ist symbolisch gemeint. Ja, der Mond sticht mich nicht. Also einen Mondstich habe ich noch nie gehört. Sonnenstich schon. Aber die Gefahren der Nacht sind natürlich auch da. Vielleicht sogar noch größer. Und Gott ist da, bei Tag und bei Nacht. Und das gilt also einerseits, wenn nachts Gefahren sind, also in der freien Natur, ja, bestimmte Raubtiere sind nur nachts aktiv, bestimmte Schlangen sind nachtaktiv. Das ist also schon wirklich die Gefahr. Bei uns ist ja nachts oft eher die Gefahr, dass dann die Gedanken angekrochen kommen. Kennt ihr das? So tagsüber, wenn man voll aktiv ist, dann kann man so manche unangenehme Gedanken auch ein bisschen verdrängen. Aber wenn man dann zur Ruhe kommt, dann sind die auf einmal da. Und bei mir ist das jetzt eher selten. Ich bin eher derjenige, der dann ad hoc einschläft und dadurch verdrängt. Aber bei manchen ist es wirklich so. Also Reinhold Rute, der Seelsorger, sagt, er hat selber Depressionen gehabt und hat die auch manchmal noch, also ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber hat manchmal noch die Depressionen. Und er sagt, seine Mutter hatte das auch und die ist immer vorm Fernseher eingeschlafen, weil wenn die zur Ruhe gekommen ist, dann war keine Ruhe mehr. Dann haben die Gedanken gekreist, aber 5 Minuten vorm Fernseher und zack, war sie weg. Abgelenkt von den Dingen. Und ich glaube, dann zu wissen, Gott ist auch in diesen Phasen da. Wenn bei mir das Grübeln losgeht, wenn bei mir die Sorgen losgehen, wenn bei mir die Angst losgeht, das ist ja vielleicht keine objektive äußere Gefahr, aber es ist auch eine Gefahr, dass ich meine Gedanken, dass ich mich gefangen nehmen lasse von diesen Grübeln, von diesen Sorgen, von diesen Ängsten, von Schamgefühlen. Ja, also es sind ja nicht nur Ängste nach vorne, vielleicht auch dann Scham über dem, was gewesen ist. Dinge, die mich einfach gefangen nehmen können. Und Gott ist da. Also das war für mich das großartigste Motto von Pro Christ jemals. Die anderen Mottos weiß ich gar nicht mehr. Nur noch das von 2000. Gott ist da. Und das ist das, was hier auch steht. Der Hüter Israels, er ist da. Und er behütet dich vor allem Bösen. Auch da könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber meine Erfahrung sagt doch was ganz anderes. Ja, wie der Typ da im Krankenhaus mit seinem verknacksten Fuß dann gesagt hat, also der Spruch, der passt ja wohl gar nicht. Und ich kann es auch, wie gesagt, ich habe schon mit Leuten zusammen gebetet, wo wir gebetet haben, Herr, wir verstehen es nicht. Was du hier tust oder auch nicht tust, ich weiß es nicht. Ich denke, das habt ihr alle schon erlebt, oder? Da beten wir um Heilung und derjenige stirbt. Wir beten, dass jemand wieder Licht sieht und es scheint immer dunkler um den zu werden. Was heißt denn dann, er behütet mich, euch, dich vor allem Bösen? Und meine Antwort an die Situation ist das, was ich gerade eigentlich schon gesagt habe. Dass ich gesagt habe, dann bete ich eben jetzt mit dir. Ich weiß es auch nicht. Wovor hat Gott dich denn hier behütet? Was wäre gewesen, wenn das jetzt nicht passiert wäre, wenn es nicht so gegangen wäre? Was wäre denn die Alternative gewesen? Das wissen wir ja nicht. Diese Frage haben wir keine Antwort. Aber gerade wenn wir zu Jesus gehören und uns an ihm festhalten, dann steht schon mal fest, der Böse kann uns nicht aus seiner Hand reißen. Ja, sagt Jesus ganz klar, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es wird mir manches hier passieren, was ich mir so nicht gewünscht hätte. Aber es kann mich niemand aus der Hand Jesu reißen. Er behüte deine Seele. Die Seele steht ja für den ganzen Menschen. Wenn ihr in den Schöpfungsbericht reinguckt, in die einigermaßen genauen Übersetzungen, dann heißt es, Gott blies dem Menschen den Odem ein, 1. Mose 2, der zweite Schöpfungsbericht. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also Seele ist nicht nur ein Teil, Jesus hat dem Menschen nicht eine Seele eingeblasen, ja, sondern der Mensch wurde zu einer, er hat ihm den Atem eingeblasen und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Ja, hat auch mal jemand, da war so ein Missionsflieger und die müssen ja dann immer melden, wo sie unterwegs sind und mit wie vielen Leuten an Bord. Und dann hat er gemeldet, ich bin da und da mit 5 Seelen. Ja, also 5 lebenden Menschen an Bord. Mit 5 Seelen an Bord. Das heißt, es ist eigentlich der ganze Mensch gemeint, er behüte deine Seele. Aber wenn das Wort Seele benutzt wird, ist schon der Fokus mehr auf dem inneren als auf dem äußeren Menschen. Aber die Bibel trennt das nicht so scharf. Es ist der ganze Mensch, ist Seele. Man sagt ja auch schon mal, das ist die Seele, der oder die ist die Seele des ganzen Hauses. Aber es ist immer der ganze Mensch gemeint. Er behütet deine Seele. Er behütet deinen Ausgang und Eingang. Ja, so da wird es Pilgern deutlich wieder, ja, den Ausgang aus dem eigenen Haus, den Eingang in den Tempel, dann wieder den Ausgang aus dem Tempel, den Eingang ins eigene Haus. Er ist mit unterwegs. Und das für immer, bis in Ewigkeit. Also nicht nur heute, nicht nur auf dieser Pilgerreise, sondern anhaltend, dauerhaft, die ganze Zeit. Und ich denke, es ist gut zu wissen, dass das, was mir begegnet, an Gott vorbei muss. Ja, Gott tut das Böse nicht. Also wir hatten jetzt mehrfach auch schon Gespräche über das Vaterunser, ja auch über diesen Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Und ich denke, das ist wörtlich zu nehmen. Bring mich nicht in die Situation, in denen ich versucht werde. Also Gott versucht niemanden. Ja, das steht auch im Jakobus drin. Aber manchmal führt er uns in Situationen, wo wir versucht werden. Bei Jesus heißt es ausdrücklich, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste, damit er versucht würde. Gott hat ihn nicht versucht. Also der Vater hat nicht Jesus versucht. Auch der Heilige Geist hat nicht Jesus versucht. Aber er hat ihn genau in die Situation gebracht, wo der Teufel ihn versuchen konnte. Und dieses Beten darum, dass Gott es am Ende gut macht. Und ich glaube, darum geht es in diesem Psalm. Es geht nicht darum, dass man sich auf dem Weg nicht mal blasen läuft. Es geht nicht darum, dass es unterwegs mal die eine oder andere Schürfwunde gibt. Es geht darum, dass wir ans Ziel kommen. Und kein Unfall und kein Eingreifen des Teufels kann das verhindern. Wenn ich mit Jesus auf dem Weg bin, werde ich ans Ziel kommen. Die einzige Chance wäre, oder das einzige Risiko, dass ich sage, ich will nicht mehr. Darüber können wir diskutieren. Auch selbst da ist die Bibel nicht eindeutig. Aber das ist natürlich die Möglichkeit, besteht. Aber solange ich nicht die Flinte ins Korn werfe und sage, ich will nicht mehr, werde ich ans Ziel kommen. Und das ist für mich eine ganz, ganz großartige Hoffnung. Und die steckt für mich auch hinter diesem Psalm. Ich werde nicht jedes Ziel erreichen, das ich mir auf dieser Erde gesetzt habe. Und manchmal macht mir das zu schaffen. Ja, also wir wollen in 2 Wochen in Urlaub fahren, also morgen in 2 Wochen genau genommen. Heute in 2 Wochen haben wir BU-Abschied. Das hat es eben nicht gesagt, oder? Könnt auch nochmal dran denken. Heute in 2 Wochen BU-Abschluss. Da nochmal dran denken. Den Samstag vorher treffen wir uns nochmal. Und danach wollen wir in Urlaub. Und ich habe einfach diese Angst zum Beispiel, dass da wieder was dazwischen kommt. Weil die letzten Male ist ja was dazwischen gekommen. Also wir hatten ja seit längerer Zeit jetzt keinen Urlaub mehr, so wie wir ihn uns eigentlich geplant hatten. Und ja, diese Ängste habe ich. Und ich habe keine Garantie von Gott, dies Jahr klappt es. Der blaue Brief ist bisher nicht angekommen. Aber ich weiß, das Endziel, dieses Ziel, auf das wir zugehen, bei ihm zu sein wie er, bei ihm anzukommen, das werde ich erreichen. Dafür wird er sorgen. Und das ist für mich auch letztendlich die Botschaft dieses Psalms. Und deswegen lasst uns vertrauen. Wir haben einen Hüter. Also 6-mal, wir haben es ja jetzt nachgezählt, beim Lesen eben ist mir aufgefallen, 6-mal aus die Zusage in einem Psalm. Er hält seine Hand über dich. Und damit will ich weitergehen. Mit dieser Gewissheit will ich auf das Ziel zugehen. Und dann auch die kleinen Schritte, ja? Es muss wieder am Plan gearbeitet werden, es muss wieder eine Predigt vorbereitet werden. Ihr wisst alle, was euer Alltag die Woche bringt. Nein, ihr wisst nicht, was ihr bringt, was er voraussichtlich bringt. Die Dinge gehören dazu, die gehören zum Leben. Und da werden wir vielleicht auch einen Stolperer dazwischen haben. Kann schon sein. Aber wir werden das Ziel erreichen. Das hat er zugesagt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, und manchmal verstehen wir nicht, was du auf dem Weg zulässt. Und wo wir Stolperer haben, wo wir angegriffen werden, wo Dinge nicht so klappen, wie wir sie uns wünschen. Manchmal ganz dramatisch, manchmal auch noch eher harmlos. Aber ich danke dir dafür, dass du da bist, auch in diesen Momenten, dass du mit uns ans Ziel kommst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns auch von dir bewahren und behüten lassen, dass wir dir nicht weglaufen, dass wir dir nicht aus der Schule laufen, dass wir nicht ungehorsam sind, dass wir nicht auf unsere eigenen Wege bestehen, sondern dass wir deine Wege gehen, weil es sich lohnt und weil es gut ist für uns. Herr, und ich danke dir für jeden, der sich damals auf den Weg gemacht hat und wirklich gepilgert ist, nach Jerusalem gezogen ist, der es getan hat. Und ich danke dir für jeden, der heute mit dir unterwegs ist. Und ich danke dir, dass ich selber mit dir unterwegs sein darf. Hilf uns doch, dran zu bleiben und mit dir unterwegs zu sein. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.